ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen bei Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren. Und wir freuen uns natürlich wie immer auch, wenn uns interessierte Männer zuhören. Wir wollen hier offen und ohne Tabu über alle Fragen der Hormonumstellung sprechen und euch zu Expertinnen eures eigenen Körpers machen. Mein Name ist Katrin Simonsen, ich bin Redakteurin und Moderatorin bei MDR Aktuell. Und die Expertin an meiner Seite, das ist Dr. Katrin Schaudig, Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopausegesellschaft. Hallo Frau Schaudig, ich freue mich auf unser Gespräch
heute. Ja, liebe Frau Simons, ich auch. Hallo.
In der letzten Folge ging es ja um die jüngeren Frauen, die an der Pforte zu den Wechseljahren stehen sozusagen. Heute soll es um die Frauen in der Postmenopause gehen, also um die Frauen, die dann diese verrückte Zeit der Hormonschwankungen hinter sich haben. Und früher, ich gestehe, dachte ich immer, ja, dann blute ich nicht mehr und eigentlich ist aber alles wie vorher. Mittlerweile weiß ich durch unseren Podcast auch, dass das nicht so ist, dass eigentlich nicht so wirklich mehr was wie vorher ist. Und was sich da genau verändert, warum der Östrogenmangel wie eine Art Brandbeschleuniger für bestimmte Erkrankungen wirkt und wie wir Frauen uns da auch gut aufstellen können, das soll heute unser Thema sein. Frau Schaudig, die Postmeno-Frauen, die liegen Ihnen besonders am Herzen. Wieso eigentlich?
Ja, die liegen mir deswegen besonders am Herzen, weil die manchmal auch in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch so ein bisschen mit ihren Themen untergehen. Das hat natürlich aber auch was damit zu tun, dass unsere Gesellschaft älter wird. Das heißt, der Anteil postmenopausaler Frauen in unserer Gesamtbevölkerung ist irre hoch. Und wir haben ja alle das Bestreben auch, dass wir möglichst gesund alt werden wollen. Also alt werden wollen alle, aber eigentlich geht es mehr darum, gute Lebenszeit im Alter zu verbringen. Und wenn man mal darüber nachdenkt, wie alt wir heute werden oder wie die Lebenserwartung ist, dann finde ich immer, wenn man es runterbricht auf das, sagen wir mal so, auf das hormonbestimmte Leben von Frauen, dann haben wir so drei Räume. Und der kleinste Raum ist die Kindheit. Da schlummern die Hormone, da passiert ja noch gar nichts. Dann kommen Frauen in die Pubertät, so irgendwann zwischen 10 und 14. Und dann hat man eine relativ lange Phase fruchtbarer Zeit, also man kann auch sagen die fruchtbare Zeit, da haben wir regelmäßigen Zyklus und die Natur hat es ja dafür auch so gemacht, damit wir schwanger werden können und möglichst auch schwanger werden sollen. Also seid fruchtbar und mehrt euch. Und diese Phase dauert so ungefähr, 35 Jahre. 30, 35 variiert ja so ein bisschen. So, und jetzt kommt die Menopause, die letzte Blutung im Leben einer Frau, dass vor dieser Menopause das ein bisschen rumpelig ist, wie die Perimenopause, ähnlich wie die Pubertät, die dauert noch nicht ganz so lang. Das ist mal davon unbenommen. Aber jetzt kommt die Postmenopause und jetzt haben wir eigentlich fast den größten Raum noch vor uns, denn das sind nochmal 30, im guten Fall 40, vielleicht auch 50 Jahre. Es gibt ja auch zunehmend 100-Jährige. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie gestalten wir uns diesen Raum? Und ich finde eigentlich, wir sollten sowohl was den Gesundheitsaspekt, aber auch den gesellschaftlichen Aspekt anbelangt, darauf hinarbeiten, dass das der schönste Raum von allen wird oder zumindest ein besonders schöner. Und da müssen wir ein bisschen was für tun und unsere Gesundheit im Blick behalten. Also sich um uns selbst auch kümmern und gucken, wie bin ich aufgestellt.
Ich finde diese Theorie wirklich sehr schön von Ihnen, die Sie da aufgestellt haben, weil ja manchmal man so als Frau auch so den Gedanken hat, jetzt bin ich in der Postmenopause, jetzt bin ich alt, jetzt ist irgendwie alles vorbei. Aber so ist es ja überhaupt nicht, ne? Also wir sind noch mitten im Leben und können ja auch noch so viel veranstalten mit den nächsten Jahrzehnten, die da auf uns zukommen.
Ja, ich meine, man muss auch diese Aspekte sehen, nachdem ich auch im Familien- und Freundeskreis über unseren Podcast immer mal spreche, kriege ich natürlich auch Fragen gestellt. Und eine Verwandte aus Süddeutschland, das fand ich eigentlich total nett, die ist so um die 50 und die sagt dann, das hat doch die Natur total gut eingerichtet, dass wir dann nicht mehr schwanger werden können. Ich könnte jetzt gar nicht mehr Kinder großziehen. Ah, das würde ich gar nicht mehr schaffen. Das fand ich eigentlich einen sehr guten Aspekt. Aber die auch diese Befreiung sieht, dass man eben auch da das Thema nicht mehr hat. Kleine Kinder sind zauberhaft, aber die sind auch anstrengend und ist auch eine große Verantwortung und belastet einen. Das heißt, man ist in dieser fruchtbaren Phase eben nicht nur für sich alleine zuständig, sondern in vielen Fällen auch noch für Kinder. Gut, dann kommt noch die Sorge für die alt und krank werdenden Eltern dazu. Das überlappt ja so ein bisschen schon noch häufig in die frühe Phase der Postmenopause.
Ja, das stimmt.
Das variiert natürlich auch wieder sehr von den einzelnen Lebensgeschichten der Familien. Aber eigentlich hat man da doch ein gewisses Maß an Freiheit. Man kann diese Freiheit dann auch damit füllen, dass man sich um Enkel kümmert, wenn welche da sind. Das machen ja auch viele. Aber selbst die Enkelkümmerei hat ja doch in aller Regel was Freiwilliges. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich nehme die jetzt, aber die Verantwortung haben die Eltern. Das heißt, auch das spiegelt so ein bisschen wider, dass es doch eine Menge Freiheiten gibt, dass man weniger Verantwortung für andere trägt. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was man für eine berufliche Situation hat. Da gibt es ja viele Frauen, die auch noch bis zum Rentenalter und darüber hinaus noch sehr aktiv, sehr selbstbestimmt, aber auch sehr, ja, wie soll ich mal sagen, arbeitswütig sind. Ich meine, ich nehme mich da selber gar nicht so aus. Also ich habe auch noch ganz viele Ideen, was man machen kann, noch beruflich. Und dann denke ich manchmal, ich bin jetzt eigentlich schon fast im Rentenalter. Was willst du eigentlich noch alles machen? Ach, egal, ich habe ganz viele Pläne noch. Und die können auch andere Frauen auch haben. Aber man hat die Freiheit zu sagen, ach, ich mache aber jetzt nur noch das, worauf ich wirklich Lust hat, während man in der Zeit davor auch mal vieles machen muss, ja, was halt vielleicht, wo man nicht so viel Lust drauf hat und was vielleicht jetzt einfach sein muss, weil man Verantwortung übernommen hat, gerade im familiären Bereich. Aber die Freiheit, die man dann hat, wenn man älter wird, die kann man ja auch genießen. Das tun ja auch viele.
Manche starten auch nochmal ein komplett neues Projekt, finde ich mega.
Ja, finde ich auch.
Frau Schautig, wir haben ja im Podcast viel über diese Perimenopause bisher gesprochen, über diese Hormonschwankungen, wie wir den Frauen da auch durchhelfen können. Und bei mir ist es so, wenn ich mich mit Frauen unterhalte, gibt es dann auch welche, die sagen, ja, ich hatte das alles nicht, ich hatte keine Wechseljahre und das Thema interessiert mich nicht. Und dann sage ich immer, ja, solltest dich aber schon interessieren, weil dieser Hormonmangel dann nach der letzten Blutung, das betrifft ja dann im Prinzip alle Frauen. Also das können wir uns ja gar nicht aussuchen, ob uns das betrifft oder
ja,
nicht.
Ja, da haben Sie völlig recht. Das betrifft tatsächlich alle Frauen. Man muss jetzt schon auch noch mal eins sagen, gerade weil im Moment überall so viel über die Perimenopause gesprochen wird, die ja per Definition nur bis ein Jahr nach der letzten Blutung geht. Es ist aber nicht so, dass dann die Beschwerden von Frauen, also ich rede jetzt mal von denen, die Beschwerden haben, vorbei sind, sondern es gibt ja viele Frauen, wo die richtigen Beschwerden, wie Hitzewallungen, also keine Nacht mehr durchschlafen, weil man völlig durchweicht ist, durchgeschwitzt ist, dass die dann erstmal so richtig an Fahrt aufnehmen. Und da wissen wir ja auch, dass im Mittel diese Hitzewallungen 7 Jahre anhalten, im Mittel nach der Menopause. Also das heißt, die Beschwerden können schon noch lange anhalten. Und ich habe auch 60, 65-Jährige, die sagen, also das sind dann Frauen, die Hormone nehmen, immer wenn ich die absetze, geht es wieder los. Also wichtig ist mir nochmal, es ist nicht die Perimenopause allein, die die Beschwerden macht, sondern auch die Postmenopause macht ganz viele Beschwerden bei Frauen. Auch die Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen können auch noch anhalten. Also man muss schon sich hüten dafür zu sagen, so nach der Perimenopause wird alles wie ein Kindergeburtstag. Nee, so ist es überhaupt nicht. Es ist dann auch manchmal noch ziemlich schlimm. Und da gibt es einfach Unterschiede und das darf man auch bei allem nicht vergessen. Es wird zu oft pauschalisiert. Es gibt Frauen, die Perimenopause relativ easy durchleben, die nicht so viel Probleme haben. Und dann kommt die Postmenopause, der komplette Hormonmangel setzt ein und dann gehen die Beschwerden bei denen erst los. Dann gibt es aber auch welche, wo die Beschwerden tatsächlich weniger werden, wenn die letzte Blutung war. Aber es gibt wirklich alle Varianten und das ist eben auch so wichtig, dass man individuell hinkommt. Sie haben vorhin gesagt, die Frauen, die gar keine Beschwerden haben, die und nichts vom Hormonübergang merken, die müssen natürlich, und da haben Sie völlig recht, die haben vielleicht gar kein Bewusstsein dafür, dass sie jetzt besonders aufpassen müssen, auch auf Dinge, die durch den Östrogenmangel für ihre langfristige Lebensqualität wichtig sind. Die müssen sie im Auge behalten.
Genau, und darüber wollen wir uns jetzt auch ein bisschen ausführlicher in dieser Folge unterhalten. Denn das Östrogen, das hat ja so eine Art Schutzfunktion. Das ist wie so ein Schutzengel für zum Beispiel unser Herz, für die Knochen, für den Zucker- und Fettstoffwechsel und auch für unser Gehirn. Und wenn das dann tatsächlich sozusagen auf Null geht, nahezu, was genau passiert denn dann, Frau Schautig? Was sind die Risiken?
Ja, die Risiken sind natürlich von System, also Sie haben so verschiedene Organsysteme angesprochen, Herz, Knochen, Zucker, Fettstoffwechsel. Die sind von System zu System unterschiedlich. Fangen wir mal mit dem Knochen an, weil dafür haben wir die besten Untersuchungen und auch die klarsten Belege. Es ist tatsächlich so, dass die Knochengesundheit durch den Östrogenmangel erheblich leidet. Was passiert? Der Knochen ist einem ständigen Auf- und Abbau unterworfen. Das heißt, die Knochen werden permanent abgebaut an manchen Stellen und an anderer Stelle wieder aufgebaut. Das hat auch damit zu tun, welcher Knochen gerade von uns besonders belastet wird. Also die belasteten Knochen, die werden mehr aufgebaut. Und wenn ein Knochen so vor sich hin dümpelt, da passiert dann weniger. Also der wird eher abgebaut. Aber unterm Strich haben wir eine Knochendichte, die aufrechterhalten wird über im Grunde die gesamte fertile, fruchtbare Phase. Die Knochen, das Maximum an Knochendichte wird irgendwann zwischen 20 und 30 erreicht, aber der Hauptteil der Knochen ist da bereits aufgebaut. So, und jetzt behalten wir den aufrecht. Und ich finde für den Knochen immer das Beispiel ganz gut. Der Knochen braucht verschiedene Komponenten. Der braucht Calcium und Vitamin D, ganz wichtig. Aber um die Knochendichte aufrecht zu erhalten oder zu erhöhen, brauchen wir Östrogen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit dem Auto. Im Auto muss Öl sein, sonst fährt das Auto nicht. Ich rede jetzt nicht vom Elektroauto, klar. Also, aber es braucht, um zu fahren, dann Benzin. Und ich sage immer, das Calcium und das Vitamin D ist wie das Öl für den Motor. Also sie brauchen das, sonst geht nichts. Das braucht es grundsätzlich. Aber das Östrogen ist da, damit das Auto fährt. Wenn jetzt das Östrogen wegfällt, dann bleibt der Knochen quasi statisch stehen, wie ihr Auto. Dann ist es schon trotzdem noch wichtig, auf Calcium und Vitamin D zu achten. Aber durch den Wegfall des Östrogens wird der Abbau des Knochens verstärkt. Und jetzt kommt es natürlich ganz drauf an, was wir für ein Depot in unserer Jugend oder in der fruchtbaren Phase angelegt haben. Wenn das super gut ist, dann macht es nicht so viel, wenn der Knochen sich langsam abbaut. Aber wenn ich schon einen schlechten Basiswert meines Knochens mitbringe und dann die Knochendichte abnimmt, dann habe ich irgendwann ein Problem und dann rutsche ich in eine Osteoporose. Ist noch ein bisschen komplizierter. Dann gibt es die Frauen, wo dieser Abbau besonders schnell abläuft. Das sind die sogenannten Rapid Losers, also die Schnellverlierer. Da geht quasi die Knochendichte nach der Menopause drastisch nach unten. Dieser Abbau insgesamt, auch bei denen, die nicht zu den Schnellverlierern gehören, geht es ab Menopause, können Sie richtig sehen, über ungefähr 10 Jahre die Knochendichte deutlich nach unten. Nach 10 Jahren stabilisiert sich das so ein bisschen, interessanterweise, aber geht trotzdem immer weiter nach unten. Das heißt, ich muss mir anschauen, habe ich Risiken dafür, dass meine Knochendichte in meinen fruchtbaren Jahren nicht gut aufgebaut ist? Gibt es familiäre genetische Risiken, dass es viele Frauen mit Osteoporose gibt und deswegen den Knochen muss man unbedingt im Auge halten. Ich war da früher gar nicht so streng, aber inzwischen rate ich eigentlich fast allen meinen Frauen um die 50, machen Sie mal eine Knochendichte, damit Sie sehen, wo stehen Sie ungefähr. Wenn der Knochen dann super gut ist, dann kann man sich völlig entspannen, aber wenn er nicht so gut ist, würde ich auch immer eine Kontrolle machen nach 2-3 Jahren.
Also ich habe so auch so im Umfeld gehört, dass manchmal sozusagen schon so vor der letzten Blutung, dass dann schon festgestellt, dass wird das so ein bisschen Osteopenie schon im ja. Anmarsch ist, dass der Knochen eben auch da schon verloren
hat. Das hat mit mehreren Komponenten zu tun. Einmal die genetische, ganz entscheidend. Also Osteoporose ist auch eine vererbbare Krankheit oder Neigung zur Osteoporose. Das heißt, die Frauen haben von vornherein, ist der Knochenstoffwechsel so, dass die nicht genügend Knochen aufbauen. Dann ist Calcium und Vitamin D wird vielleicht nicht genügend zugeführt. Dann darf man nicht unterschätzen, dann gibt es Phasen im Leben bei Frauen, wenn zum Beispiel die Regel mal länger ausblieb. Ich meine, das Paradebeispiel sind Frauen mit Magersucht, dann haben wir in dieser Phase einen Knochenverlust. Und das heißt, das Sparkonto von unserem Knochen ist sozusagen nicht gut genug gefüttert. Das heißt, man sollte tatsächlich mal gucken mit 50 oder mit Ende 40, wo steht mein Knochen?
Und Sie haben gesagt, Calcium, Vitamin D und dann natürlich auch Bewegung und zwar sozusagen auf- und niederspringen und gegen einen Zug arbeiten, das ist wichtig. Also wenn ich dann schwimmen gehe, das nützt mir eigentlich für meine Knochengesundheit nicht wirklich
was. Es muss eine gewisse Belastung auf den Knochen gehen. Also der Knochen muss quasi Zug und Zugkräfte und Druckkräfte haben. Das hat er beim Schwimmen nicht. Deswegen ist ja Schwimmen so schön für Leute, die Gelenkprobleme haben, weil mit Gelenkproblemen kann man auch schlechter diese Übung machen. Aber es gibt auch gezielte physiotherapeutische Übungen, wo man ganz gezielt zum Beispiel die Rückenmuskulatur stärkt. Da gibt es gymnastische Übungen und so weiter, auch an Geräten, weil diese Zugkraft der Muskeln an der Wirbelsäule, die uns ja gar nicht bewusst sind, die ist entscheidend. Und wenn man ein Osteoporose-Problem hat, sollte man da auch sich speziell von Menschen beraten lassen, die das genau gut wissen. Also so die normale Gymnastik, die man vielleicht bei YouTube sieht oder so, ist vielleicht gar nicht für den Knochen erheblich, sondern da gibt es bestimmte Übungen.
Und würden Sie bei, wenn jetzt die Frau vor Ihnen sitzt und wegen Osteopenie dann auch zu einer Hormontherapie raten? Denn das würde ja schon helfen.
Also,
ne?
Ich sag's mal so, die 50-Jährige, die vor mir sitzt und sagt, die hat eine Osteopenie, da geht mein Pegel, ihr zu raten zu Hormonen, schon mal ganz weit nach oben. Wenn die dann auch noch Wechseljahrsbeschwerden hat, dann ist die Situation eigentlich klar. Und dann muss ich sagen, dann rate ich wirklich sehr deutlich zu einer Hormontherapie. Das kleine Problem daran ist, wir haben ja Leitlinien zur Osteoporose, die sind extrem gut und da setzen sich tolle Experten alle paar Jahre zusammen und dann werden die überarbeitet. Die Leitlinie sagt zum Beispiel, jemand, der mit 50 eine Osteopenie hat, der kriegt keine spezifische Therapie. Da steht auch nicht drin, dass die Östrogen nehmen sollen, weil auch in der Leitlinie immer wieder steht, naja, aber Hormone haben ja auch Risiken. Das ist leider so ein bisschen, finde ich, überbewertet aus meiner Sicht. Wir haben ja über Risiken und Nebenwirkungen der Hormontherapie in diesem Podcast schon ganz viel gesprochen. Das heißt, da sitzt die 50-Jährige, die Leitlinie sagt, nee, wir machen nichts, genügend Kalzium und Vitamin D und Bewegung und dann gucken wir mal wieder. Und das heißt, die spezifische Osteoporose-Therapie, und da haben wir ja verschiedene Möglichkeiten, allen voran die Bisphosphonate, aber es gibt auch andere, Denosumab und alle möglichen Sachen, die jetzt auch gemacht werden können, die gibt man eigentlich erst, wenn die Osteoporose schon richtig vorhanden ist und richtig schlimm ist. Ich denke dann immer, ja, sollen wir jetzt in die Osteoporose offenen Auges reinschlittern, wenn wir doch jetzt schon sehen, da gibt es ein Problem. Ja. Und da gibt es ja auch gute Daten zu. Wenn ich jetzt der 50-Jährigen Hormone gebe, dann bleibt die Knochendichte da, wo sie ist. Mit ein bisschen Glück wird sie sogar besser. Also es gibt auch durchaus Fälle, wo dann die Knochendichte nach oben geht, also sich sogar nochmal verstärkt mit einer Hormontherapie. Und das ist eigentlich das, was man sich schon überlegen sollte. Also bei Osteopenie, bei einer 50-Jährigen, da rate ich schon deutlich zu einer Hormontherapie. Wenn die Frau null Beschwerden hat ansonsten und sagt, ich habe so Angst vor Hormonen und ich habe ein hohes Brustkrebsrisiko, dann muss man halt abwägen. Aber das ist selten der Fall und ich würde immer raten. Kleines Problem ist natürlich, das ist dann schon sinnvoll, die Hormontherapie länger als 5 Jahre zu geben. Und da wiederum sagen dann viele Leitlinien, nee, dann steigt das Brustkrebsrisiko. Da muss man einfach abwägen. Das finde ich wirklich ein schwieriges Thema. Osteoporose ist jetzt nicht so ein Thema, wo man sagt, ja, da spricht die sich halt mal ein Knochen, wird genagelt oder geschraubt, dann ist wieder, sondern es führt langfristig zu Immobilität, geht mit einem hohen Leidensdruck einher und das kennen wir alle, die ältere Freundin oder Verwandte, die einen Schenkelhalsbruch hat, die stirbt dann nicht an dem Schenkelhalsbruch, aber sie stirbt möglicherweise an einer Lungenentzündung oder an einer Lungenembolie oder einfach wird dann immobiler im Nachgang und ich kenne viele Fälle auch aus meinem Familienkreis, wo ich dachte, ja, mit dem Knochenbruch ging es eigentlich dann bergab. Es ist so.
Und ich finde ja auch die Zahl krass, 80% der Patienten mit Osteoporose sind weiblich. Ja. Also das ist wirklich ein
Frauenthema.
Großes Problem. Ja. Genau, und das ist ein Frauenthema. Genau. Frau Schaudich, ich habe gelesen, das fand ich spannend, wir reden ja immer über diesen Schutzeffekt sozusagen, aber dass eigentlich, wenn ich das Östrogen schlucken würde, dass dann der Schutzeffekt auch deutlich größer wäre, als wenn ich es transdermal nehme. Stimmt
also
das?
Für den Knochen würde ich mal sagen, stimmt es auf keinen Fall. Es ist allerdings auch ein bisschen eine Frage der Dosis. Wir haben ja vor, sagen wir mal, mehreren Jahrzehnten zum Teil mit relativ hohen Östrogendosierungen als Tabletten gearbeitet. Und da gibt es tatsächlich Daten, viel Östrogen, viel Knochendichte, ich sage es jetzt mal so. Mit der oralen Gabe, da sind wir meistens mit der Dosis früher schon höher gewesen als mit der Gabe über die Haut. Das heißt, es ist sicherlich auch ein bisschen dosisabhängig. Je mehr ich gebe, desto mehr wirkt es. Aber für den Knochen reichen tatsächlich geringe Dosierungen. Und woher wissen wir das? Es gibt in den USA ein Pflaster auf dem Markt, das gibt es bei uns gar nicht. Da ist super wenig Östrogen drin. 14 Mikrogramm. Also da können Sie gar keinen Östrogenspiegel mehr messen. Die Studien zu diesem Pflaster haben aber klar gezeigt, dass diese geringe Menge von Östrogen ausreicht, um die Knochendichte aufrechtzuerhalten. Die geht dann vielleicht nicht mehr nach oben, aber zumindest nimmt sie nicht ab. Und ich werde auch immer wieder gefragt, wie hoch muss der Östrogenspiegel sein, damit es den Knochen schützt. Da haben wir früher immer mal so eine Zahl gesagt, 30, 40 Pikogramm. Davon sind wir eigentlich völlig abgekommen. Und für mich ist immer ausschlaggebend dieses Argument, dass mit diesem super niedrigen Pflaster, wo man sogar anfangs nicht mal ein Gestagen dazu nehmen musste, inzwischen haben die das geändert im Beipackzettel. Selbst diese Mini-Dosis macht nämlich was an der Gebärmutterschleimhaut, auch interessant. Aber damit kann ich den Knochen aufrechterhalten. Das heißt, ich würde mal sagen, für den Knochen gibt es diesen Unterschied zwischen oral und transdermal nicht. Allenfalls aber mit der Dosis. Für andere Schutzeffekte, und über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, nämlich für den Zuckerstoffwechsel und für das Herz-Kreislauf-System, könnte es tatsächlich sein, dass die orale Gabe über vielleicht irgendwelche Mechanismen in der Leber, die wir gar nicht so gut verstehen, doch noch einen deutlicheren positiven Effekt hat. Aber Menschen mit einem Herz-Kreislauf-Risiko oder bereits einem Diabetes oder einem Risiko dafür, die haben auch wiederum häufig ein erhöhtes Thromboserisiko von Haus aus. Die sind vielleicht übergewichtig, adipös. Das heißt, dann spricht das wieder gegen die orale Gabe. Und da sehen Sie schon, es ist schon sehr komplex. Wo wir es relativ genau wissen, ist beim Zuckerstoffwechsel, dass scheinbar die orale Gabe mehr bewirkt am Zuckerstoffwechsel im positiven Sinne als die transdermale Gabe. Da gibt es auch ein paar Studien dazu. Aber ich persönlich glaube auch, dass das wieder ein Dosisphänomen ist, weil die orale Gabe einfach höhere Spiegel macht. In aller Regel. Und ich glaube, es ist eine Dosisfrage. Ganz komplex wird es was beim Herz-Kreislauf-System. Wir wissen, dass zum Beispiel eine geschluckte Östrogengabe sich ganz positiv auf unsere Cholesterinspiegel auswirkt. Das heißt, das LDL, das ist das Böse, lass das lieber Cholesterin, das geht runter, und das HDL, hab dich lieb Cholesterin, das geht ein bisschen hoch. Also das ist das, was wir eigentlich haben wollen. Bei transdermaler Therapie ist dieser Effekt deutlich geringer. Er ist immer noch da, aber auch dosisabhängig. So, jetzt ist es aber so, die Herz-Kreislauf-Gesundheit ist ja nicht nur durch Cholesterin bestimmt. Ja, vor kurzem habe ich erst gelesen, dass 70% der Menschen mit einem Herzinfarkt einen normalen Cholesterinspiegel haben. Also die Herzgesundheit, die unterliegt ja ganz vielen Mechanismen. Und dann ist es wiederum so, dass das Östrogen wahrscheinlich am Endothel, ja, über Stickstoffverbindungen und so weiter, einen direkten protektiven Effekt auf die Endothelzellen der Gefäße hat. Die Endothelzellen sind die Zellen, die die Gefäße innen auskleiden. Und es gibt ganz viele auch Überlegungen und auch Studien dazu, tierexperimentell, dass wir da einen Schutzeffekt haben. Das heißt, der geht bei Weitem nicht nur übers Cholesterin, sondern über andere Mechanismen. Und die werden wir auch haben bei einer transdermalen Gabe. Ich gebe zu, die Forschung könnte da besser sein. Es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, die Elastizität der Gefäße, die offensichtlich durch Östrogen aufrechterhalten wird oder verbessert wird. Wenn das jetzt wegfällt, werden unsere Gefäße weniger elastisch. Ich weiß, dass es da auch schon geplant ist, Forschung dazu, und es gibt auch schon ein paar Daten, aber da sind wir noch nicht so richtig weit. Ich glaube, dafür wäre es wahrscheinlich egal, ob transdermal oder oral, also geschluckt oder über die Haut. Aber wir haben jetzt den nächsten Aspekt. Jetzt denken wir wieder an das Thromboserisiko. Beim Herzinfarkt kommt es ja auch zu einem Gerinnsel in der Herz, in den Herzkranzgefäßen. Und was ist ein Gerinnsel? Ist im Grunde eine Thrombose. Und auch da gibt es, aber das gibt leider keine guten Daten dazu, so ein paar Beobachtungsstudien, die sagen, da ist transdermal besser, macht weniger Herzinfarkte. Da haben wir aber noch nicht genügend Daten. Also ich will es mal andersrum sagen, wenn jemand null Thromboserisiko hat, schlank ist und sonst alles okay ist, kann diejenige ruhig geschlucktes Östrogen anwenden. Das mache ich auch bei meinen Patienten.
Auch noch in der Postmenopause?
Auch in der Postmenopause. Also bei uns ist so die Deadline 60 Jahre. Nicht grundsätzlich für eine Hormontherapie, ganz wichtig, aber für eine orale Hormontherapie.
Geschlucktes.
Ja. Es gibt nun so ein paar Östrogen. Präparate, die ganz super niedrig dosiert sind. Also ehrlich gesagt gibt es nur ein einziges, aber ich nenne jetzt den Namen nicht. Es gibt ein einziges, da sind 0,5 Milligramm Östradiol drin, mit einem Gestagen zusammen. Das gebe ich tatsächlich auch noch einer 60-Jährigen, weil ich glaube, dass da das Thromboserisiko verschwindend ist. Wir haben keine guten Daten, leider mal wie immer, aber wir wissen, dass das Thromboserisiko bei der geschluckten Gabe dosisabhängig ist. Und wenn die das in so einer niedrigen Dosis schlucken, haben die wahrscheinlich kein Thromboserisiko. Also da lasse ich mich noch drauf ein. Ansonsten ab 60 und bei Risiken auch schon sehr viel früher keine orale Gabe. Und da kommt neben dem Thromboserisiko auch noch das Schlaganfallrisiko ins Spiel. Wir wissen, dass geschluckte Östrogene ein höheres Schlaganfallrisiko machen als die geschmierten, also die geklebten oder Gel oder Spray. Da haben wir sogar relativ viele Daten aus Beobachtungsstudien. Übrigens auch ein dosisabhängiges Phänomen. Also je höher die Östrogendosis, wenn das geschluckt wird, desto höher das Schlaganfallrisiko. Das ist nicht so hoch wie das Risiko für Thrombose. Also bei geschluckten Östrogen schwankt das Thromboserisiko je nach Dosis zwischen 1,5 bis 4-fach. Oder 1,4 bis 4-fach, also das ist je nachdem, 1,4-fach ist nicht so viel, 4-fach finde ich jetzt schon eine knackige Risikoerhöhung. Beim Schlaganfall ist es deutlich niedriger, da liegt es vielleicht so bei 1,3, 1,4-fach und zwar vor allen Dingen bei Frauen jenseits der 60, was wieder dafür spricht, ab dem Alter Östrogene nur noch über die Haut.
Jetzt sind wir wieder sehr speziell geworden und eigentlich aber auch schon mittendrin sozusagen in dem nächsten Risikothema, nämlich, dass nach der Postmenopause auch unser Risiko für Bluthochdruck, Insulinresistenz und dann folgend für Typ-2-Diabetes steigt. Und das hängt auch mit dem mangelnden Östrogen zusammen.
Das hängt auch mit dem mangelnden Östrogen zusammen und wir wissen, dass der Typ-2-Diabetes, wenn Frauen Hormone nehmen, ist die Häufigkeit halbiert. Ich meine, das ist ja Wahnsinn, oder? Aber da scheint es auch wieder zu sein, dass geschlucktes Östrogen ein bisschen mehr Effekt hat. Aber ich würde trotzdem Transdermales dann geben. Und sie haben auch bei der transdermalen Gabe ganz sicher einen Effekt auf den Zucker-Insulin-Stoffwechsel. Der Blutdruck, was Sie sagen, das könnte ja auch sehr gut mit dieser Elastizität der Gefäße zu tun haben. Das ist auch eindeutig belegt. Nach der Menopause haben Frauen häufiger Bluthochdruck. Und das haben wir ja mit Frau Professor Eifert in unserer Podcast-Folge, es ist jetzt schon eine ganze Weile hier, auch intensiv besprochen, dass sich die Grenzwerte für den Blutdruck bei Frauen verringert haben. Also man sagt inzwischen, die müssen niedriger sein als beim Mann, weil ansonsten auch Gefahr für Herzinfarkt und auch Schlaganfall übrigens deutlich steigt. Also ich glaube, das ist auch was, worauf Frauen, wenn es darum geht, auf was müssen die achten in der Postmenopause, also allem voran auch der Blutdruck. Und ich sehe immer wieder Patientinnen, wo ich immer den Eindruck habe, das wird zu lasch gehandhabt. Dann haben die bei mir einen Blutdruck von 150 zu 90 und ich sage, ups, das ist aber nicht so toll. Ja, das habe ich nur beim Arzt. Da sage ich, ja, aber wissen Sie, wenn Sie sich aufregen, hohen Blutdruck haben, das ist Ihrem Gefäß egal, ob das ist, weil Sie sich gerade aufregen. Es ist auf jeden Fall nicht gesund fürs Gefäß. Und ich glaube, da sollte auch tatsächlich hausärztlicherseits, internistischerseits, bin ich manchmal erstaunt, wie entspannt die Kollegen sind. Also ich bin bei meinen Patienten streng. Ich sage, machen Sie eine 24-Stunden-Blutdruckmessung. Und wenn Sie da zu viele Spitzen haben, die über 135 liegen, dann einen Blutdrucksenker.
Wer es nochmal nachhören will, das war Folge 13. Wir verlinken die euch auch in den Shownotes nochmal. Und dann wird immer wieder über dieses Lipoprotein klein a gesprochen, LP klein a. Das war auch in der Folge mit Frau Eifert Thema. Vielleicht müssen wir das nochmal erklären. Das sind Frauen, wo der Wert erhöht ist, die sozusagen ein erhöhtes genetisches Risiko haben für Schlaganfall und Herzinfarkt.
Ja, es ist meines Erachtens ein... Wie sagen wir so, in der breiten medizinischen Öffentlichkeit oder in der breiten medizinischen Versorgung ein noch zu wenig beachtetes Thema. Also ich mache bei meinen Patientinnen, wenn ich das erste Mal sehe, immer eine sehr ausführliche Familienanamnese. Das heißt, ich frage echt exakt nach, woran ist denn die Oma gestorben? Einmal hatte ich eine junge Frau, die hat gesagt, die hatte dann einen Schlaganfall, aber da war die schon ganz alt. Und ich so, wie alt war sie denn? 56. Ich so, oh.
Wow. Okay, also, ich bin ganz
ja,
alt.
Ja, dann denke ich mir, oh mein Gott, nein. Aber das ist, also, und die Frauen gucken mich da manchmal an, weil ich wirklich piffig nachfrage, versuchen Sie es mal. Und wenn ich sehe, da ist in der Familie, auch häufig sieht man das so auf einer Linie, also entweder auf der väterlichen oder der mütterlichen, ganz viele Herzinfarkte oder Erkrankungen sind, spätestens dann sage ich so, jetzt mal Cholesterin sowieso, aber das wird ja auch so öfter bestimmt, aber einmal ein LP klein a bestimmen, also Lipoprotein A. Das braucht man tatsächlich nur einmal bestimmen. Entweder hat man das oder man hat es nicht. Von Frau Eifert haben wir gelernt in der Folge, dass es eben sich doch in der Postmenopause etwas verändert und etwas ansteigt. Und wir wissen auch, dass tatsächlich eine Östrogengabe, da gibt es auch Studien zugegeben, meistens die orale Gabe, sich das LP klein a wieder etwas senken kann. Aber grundsätzlich muss man sagen, wenn man einen hohen Wert hat, dann ist es, glaube ich, nicht so erheblich, ob der jetzt mal ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger ist. Der hohe Wert an sich, und den hat man leider schon von Kindheit oder Jugend an, der ist einfach nicht gut für die Gefäße. Was ist die Konsequenz? Man macht es einmal, wenn der niedrig ist, kann man sich schon mal entspannen. Dann sagt man, okay, ich habe mal einen Risikofaktor weniger, was nicht heißt, dass man nie einen Herzinfarkt kriegen kann, aber man hat ein Risiko weniger. Und wenn man den aber hat, ist es jetzt auch nicht so, dass man verzweifelt sein muss und sagt, ich habe da so einen blöden Risikofaktor, sondern man wird in diesen Fällen sehr streng den Cholesterinspiegel einstellen. Und wir haben ja diese Lipidsenker, also die Cholesterinspiegel senkenden Medikamente, die sogenannten Statine. Da merke ich auch immer wieder, dass die Frauen bei mir sitzen und sagen, ah, ich will das aber nicht nehmen. Also wenn jemand ein erhöhtes LP klein a hat und zu viel Cholesterin, dann sollte man tatsächlich unbedingt ein Statin nehmen. Und da gibt es auch Daten dazu, dass dadurch die Herzinfarkthäufigkeit signifikant gesenkt wird. Also das ist was, worauf man achten kann und muss. Und man kann nur den Cholesterinspiegel, der ist ja auch in hohem Maße genetisch bedingt. Sie glauben nicht, wie viele Frauen, wie oft ich den Satz höre, also ich ernähre mich doch so gesund. Das kann doch nicht sein, dass ich ein erhöhtes Cholesterin habe. Ja, das macht gar nichts. Leider sind das ihre Gene. Trotzdem kann man durch bestimmte Formen der Ernährung am Cholesterinspiegel tatsächlich was tun. Da muss man aber sehr genau auch drauf gucken. Das sind diese Dinge mit Flohsamenschalen, Chiasamen und irgendwelche Körner, Haferflocken. Ich habe eine Patientin, die mir dann sagte, ihre ganze Küche steht voller Körner und ihre Kinder machen sich lustig. Aber sie hat es tatsächlich mit so einer ganz konsequenten Ernährung geschafft, den Cholesterinspiegel zu senken. Ein bisschen was kann man also machen. Wenn man das schafft, super, aber mit den Lipidsenkern kann man das eben auch.
Und so wichtig, es ist praktisch wichtig, es jetzt in dieser Lebensphase zumindest mal zu testen, ja, ne, ob man diesen Risikofaktor hat, weil ja generell sozusagen unsere Risiken dann steigen für Herz-Kreislauf.
Ja, und das Cholesterin, das verändert sich tatsächlich. Also das ist vielleicht mit 50 noch so ganz normal, vielleicht so obere Norm. Und da muss man tatsächlich immer mal wieder gucken. Und gerade das LDL, das sehen wir auch bei unseren Patienten, habe ich immer den Eindruck, das klettert so allmählich nach oben. Das LDL ist eben das böse Cholesterin. Und irgendwann ist der Punkt erreicht und das ist dann auch so eine Zusammenschau aus verschiedenen Dingen. Was meine ich damit? Da guckt man zum Beispiel, wie viele Risiken gibt es in der Familie? Also gibt es da welche, die was hatten? Dann guckt man sich die Gefäße an. Also da finde ich immer einen Ultraschall der der Halsschlagader, ganz wichtig, Karotis. Da sieht man, wie dick sind die Gefäße schon. Gibt es Verdickungen an der Endothelwand, also an der Auskleidung der Gefäße, sind vielleicht schon sogenannte Plaques da. Das sind so kleine Knötchen. Und wenn die platzen, dann setzt sich eben auch eine Thrombose da fest oder kann sich dann ein Herzinfarkt oder auch ein Schlaganfall entwickeln. Das heißt, das sollte man angucken. Ich sag's mal andersrum, wie ist mein Gefäßstatus? Je mehr Auffälligkeiten es dann bei diesen Untersuchungen gibt, kann man dann zum Beispiel ein sogenanntes Cardio-CT machen. Da guckt man sich in den Herzkranzgefäßen schon Ablagerungen. Also ich finde, wir sind da schon ziemlich weit. Das würde ich jetzt bei Weitem nicht jedem raten, weil wer soll das alles bezahlen? Aber in dem Moment, wo ich sehe, okay, hohes Cholesterin, immer schon grenzwertigen Blutdruck plus Ablagerungen an den Halsschlagadern, dann wird Ihnen auch ein guter Kardiologe sagen, jetzt machen wir mal ein Cardio-CT und dann kann man auch sein Risiko einschätzen und das sollte dann auch einen dazu bringen, einmal den Lebensstil zu ändern, das ist super wichtig, also Ernährung, vielleicht ein bisschen abnehmen, Sport machen. Und das kann dann auch Schwimmen sein, auch wenn das für den Knochen nicht so toll ist. Aber Schwimmen ist, jede Form der Bewegung ist gut. Auch jeder Schritt, den man macht, ist wichtig. Und da kann man einfach ganz viel tun. Und es gibt auch Daten dazu, dass regelmäßiger Sport den Blutdruck viel effektiver senkt als eine Tablette.
Und man ist verwundert, wie wenig Sport oder schon spazieren gehen, wie viel man da sich schon Gutes tun kann.
Ja, man, also die viele Frauen, also es ist eben nicht das ganz oder gar nichts Prinzip. Also die Scheu, sich im Fitnessstudio anzumelden, die ist groß. Ich gestehe, dass ich die auch total nachvollziehen kann. Also ich finde, das Studio ist jetzt auch nicht so meins, aber der Effekt ist tatsächlich schon, jeden Aufzug meiden, sondern immer die Treppe nehmen. Ich war gestern in der Elbphilharmonie, da muss man schon mal etliche Stufen hochsteigen, da dachte ich, hab schon was getan. Ja. Interessant ist übrigens, bei dem Blutdruck scheint es so zu sein, dass auch Kraftsport besonders gut ist für den Blutdruck. Man soll es nicht glauben. Also es ist gar nicht so, dass es der Ausdauersport sein muss, sondern, also ich sage jetzt mal was ganz Banales, habe ich mal von Frau Zyriax gelernt. Sie stehen in der Küche, warten, bis der Kaffee durchgelaufen ist, dann nehmen Sie mal eine 1 Liter Sprudelflasche und heben die immer hoch. Und das machen Sie mal 20 Mal rechts und links. Haben Sie schon ein kleines bisschen was gemacht? Damit wird jetzt Ihr Blutdruck nicht in den Keller gehen. Aber ich will immer sagen, nutze jede Gelegenheit. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wir sind alle total belastet in unserem Alltag und denken, nee, also Fitnessstudio kann ich jetzt nicht auch noch machen. Aber man muss sich einfach irgendwie überlegen, wie ich solche Kleinigkeiten in den Alltag einbauen kann.
Kleine Alltagstricks.
Kleine Alltagstricks, genau.
Und an dieser Stelle gibt's wieder eine kleine Unterbrechung für unseren Hörtipp. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe so das Gefühl, mit den Wechseljahren entwickelt man auch eine besondere Nähe zur Natur. Und viele haben vielleicht auch mittlerweile sich ein kleines Gärtchen zugelegt. Und wenn das euer Thema ist, dann empfehle ich euch unseren ARD-Garten-Podcast Komm mit in den Garten. Hier gibt's coole Tipps, ganz viel Pflanzenwissen und jede Menge Inspiration für den eigenen Garten. Egal, ob du gerade erst anfängst oder schon ein Gartenprofi bist. Hier ist für jeden was dabei. Also unbedingt reinhören, Komm mit in den Garten, zu hören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und dann, wir haben ja auch eine Folge gemacht übers Bauchfett und viele Frauen belastet das total, dass sie irgendwie so denken, wow, ich nehme irgendwie ständig ein Kilo mehr zu und wieder ein Kilo mehr und vor allen Dingen alles sammelt sich so um den Bauch herum. Da ist dann manchmal die Vermutung, ist vielleicht eine beginnende Insulinresistenz und das hat eben auch mit dieser Postmenopause und mit dem fehlenden Östrogen zu tun.
Ja, jetzt kommt mal die gute Nachricht für uns Frauen, das haben die Männer auch. Dieser Bierbauch, der bei Weitem nicht nur vom Bier kommt, den haben die Männer auch. Das ist ja ganz interessant. Bei den Männern ist der Abfall des Testosteronspiegels daran beteiligt. Also wir wissen ja, die Männer haben keine Wechseljahre, bitte. Das muss ich jetzt an der Stelle nochmal ganz genau sagen, weil bei denen gibt es nicht diesen abrupten Wegfall der Hormone. Aber der Testosteronspiegel bei Männern sinkt im Laufe des Lebens auch so allmählich ab. Und mit diesem Absinken sammelt sich mehr Bauchfett an und das Bauchfett ist tatsächlich ein direkter Marker für eine Insulinresistenz und die Insulinresistenz wird irgendwann zum Diabetes. Das wissen wir. Bei Männern ist es lustigerweise der Abfall des Testosterons. Ich sage lustigerweise, weil wir wissen umgekehrt, dass Frauen, die zu viel Testosteron haben, auch häufig eine Insulinresistenz haben und zu viel Bauchfett. Das sind die Frauen, die schon in der Jugend ein PCOS haben, dieses polyzystische Ovar-Syndrom. Also das ist sozusagen umgekehrt. Bei Frauen macht viel Testosteron viel Bauchfett, bei Männern ist es umgekehrt. Dieses Bauchfett, ich sage immer Stau am mittleren Ring, macht aber neben der Insulinresistenz, mit der es verknüpft ist, auch noch jede Menge andere Stoffe, die schlecht sind für unser Herz-Kreislauf-System. Also Stoffe, die Thrombosen und Blutgerinnung fördern, die Gefäße angreifen. Das heißt, diese Fettzellen im Bauch, und dann fragt man sich mal, wo sitzen die denn? Die sitzen eben nicht auf der Bauchdecke, sondern sie sind innen drin, zwischen den Darmschlingen, überall im Bauchraum verteilt und die sind einfach ein eigenes Hormonorgan, was leider ein schlechtes Hormonorgan ist. Und die Frage ist immer, wie kann man dem entgegenwirken? Und die hässliche Botschaft heißt jetzt auch wieder Sport. Sport, Bewegung und zwar auch Kraftsport und aber auch Ausdauersport. Also beides ist im Grunde wichtig.
Und wahrscheinlich auch die Ernährung wieder umstellen, dass wir gucken.
Ja, genau.
Was essen wir?
Viel Ballaststoffe.
Mehr Gemüse,
ja, genau.
weniger tierische Fette.
Ja, und dann ist immer wieder diese Geschichte mit dem Obst. Da stolper ich ja auch immer wieder drüber, dass das Obst eben Fructose enthält. Und Fructose muss dann erst gespalten werden in der Leber, wird dann da in Glucose gespalten. Aber dieser Prozess kann zum Beispiel auch dazu führen, dass es gehäuft eine Fettleber gibt. Also das ist ja diese, dann hat man erhöhte Leberwerte und die Leber ist durchzogen von kleinen Fettsträngen. Und dann denken die Leute immer, bin doch gar nicht so dick. Also Alkoholkonsum macht auch eine Fettleber, aber es gibt die nicht alkoholische Fettleber und die wird wahrscheinlich durch zu viel Obstkonsum gefördert. Damit meine ich jetzt nicht, wenn sie morgens Blaubeeren ins Müsli tun, die sollen ja sowieso unglaublich gesund sein, sondern damit ist gemeint, dass sie viel Obst essen, Weintrauben und zwar vor allen Dingen das süße Obst, Mango, Ananas, Banane. Die haben eben viel, viel, viel Fruchtzucker und der ist gar nicht so gut. Also in Maßen okay, aber die Vitamine, gerade das Vitamin C und aber auch andere Vitamine, kriegen sie genauso gut durch Gemüse. Zum Beispiel hat, das wissen wir, rote Paprika hat ganz viel Vitamin C und man muss sich einfach so ein bisschen mal belesen. Da gibt es ja nun auch etliche Podcasts und Ratgeber zu dem Thema. Wir hatten ja auch doch mal Frau Dr. Andresen im Podcast, die jetzt so Ernährungs- und Darmspezialistin ist, aber die hat auch Podcasts mit den Ernährungsdocs, wo man da auch nochmal genau hören kann, was kann ich tun, um mich da aufzustellen. Dann gibt es auch zum Beispiel Lebensmittel, die dazu geeignet sind, die Insulinresistenz zu verbessern. Ich sag's jetzt mal so banal, Chicorée zum Beispiel oder andere Gemüse. Ich glaube, Sellerie ist es auch.
Das hat mit den Bitterstoffen zu tun.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Und dann, ich glaube, auch die Ayurveda-Medizin, wo manche Kolleginnen und Kollegen dann so ein bisschen die Augenbrauen hochziehen und sagen, ja, ist alles Quatsch. Nee, ich glaube, dass tatsächlich auch da die Insulinresistenz ganz gut adressiert wird. Die schreiben da nicht drüber, gut für ihre Insulinresistenz, sondern einfach gut für sie. Und da ist ganz viel, glaube ich, Luft nach oben, auch an Kenntnissen.
Was die präventive Wirkung einer Hormontherapie auf unser Diabetesrisiko angeht, da gibt es ja wirklich sehr spannende Zahlen.
Ja, da gibt es total spannende Zahlen. Und da ist auch interessant, dass alle Studien in dieselbe Richtung gehen. Ist ja immer gut. Wir sind immer beruhigt, wenn viele Studien das gleiche Ergebnis ergeben. Und das Ergebnis ist klar, Frauen, die Hormone nehmen, haben ein signifikant geringeres Risiko für Diabetes, also für die Diagnose eines Diabetes. Und Frauen, die schon einen Diabetes haben, die verbessern ihre Stoffwechsellage dadurch. Wir haben das auch vorhin schon gesagt. Da ist wahrscheinlich die geschluckte Östrogengabe noch ein bisschen besser als die über die Haut. Aber wir haben auch über die Haut einen positiven Effekt, also die transdermale Gabe. Ich persönlich glaube ja immer, dass es mit der Dosis zusammenhängt. Wenn wir Östrogene schlucken, dann donnern wir einfach mehr Östrogen in die Frau rein. Das ist so. Aber es sind ja immer relativ hohe Dosierungen. Das ist mit der transdermalen ja häufig sehr viel weniger. Deswegen ist es aber auch schwierig, das in Studien zu untersuchen, weil die transdermale Gabe macht unterschiedlich hohe Spiegel, und zwar interindividuell, also oder intraindividuell. Das heißt, wenn ich zwei Frauen anschaue, dann hat die eine mit einem Hubgel einen hohen Spiegel, die andere mit einem Hubgel einen niedrigen Spiegel. Das in Studien und gerade in Beobachtungsstudien oder Registerstudien rauszufinden, ist total schwierig. Man müsste eigentlich mal so eine Studie machen, wo man die Östrogenspiegel sorgfältig misst unter transdermaler Therapie und sagt, okay, ab dem Spiegel wirkt's, und dann müsste man es vergleichen mit einer oralen Gabe. Diese Studie wird es nicht geben, weil total kompliziert. Ja. Das ist schwer zu vereinheitlichen. Ich glaube, unterm Strich kann man sagen, in jeder Form Östrogen verbessert die Insulinresistenz, verhindert Diabetes und vielleicht oral ein bisschen mehr, aber ich würde dann denken, wenn die zu viel Risiken haben, sowieso immer nur transdermal. Und gerade die Frauen mit viel Bauchfett sind ja insgesamt übergewichtig und haben auch dann ein erhöhtes Thromboserisiko. Also bitte dann lieber transdermal, und da hat man einen Effekt, auf jeden Fall.
Dann gucken wir uns jetzt mal das Thema Östrogen und Gehirn an. Das Östrogen spielt eine wichtige Rolle für unseren Hirnstoffwechsel und die kognitiven Prozesse. Es sorgt für Energie und für die Verknüpfung der Nervenzellen. Und wenn man sich hier mal die Zahlen anschaut, 2/3 der Demenzpatienten sind weiblich. Und mittlerweile kann man das nicht nur damit erklären, dass wir Frauen ein paar Jahre älter werden. Das hat eben auch was mit unseren Hormonen zu tun. Und das sehen Sie auch bei Frauen, die sehr zeitig in die Wechseljahre kommen. Die haben dann ein höheres Demenzrisiko.
Ne? Also das ist eine sehr gute Studie. Die gibt es, wenn Frauen vor dem 45. Lebensjahr aus irgendeinem Grund die Eierstöcke verlieren. Dann haben die ein deutlich erhöhtes Demenzrisiko und keine Hormone kriegen, wohlgemerkt. Ja. Wie gut dann die Hormone tatsächlich das Demenzrisiko verhindern können, also wenn man sie zuführt, das ist schwierig zu entscheiden. Und deswegen ist auch das Demenzthema, finde ich, eines der schwierigsten, was wir überhaupt haben, was nämlich die Wirkung der Hormone angeht. Es gibt wirklich eine ganze Reihe von Studien, die davon ausgehen, dass Hormonanwendungen vor einer Alzheimer-Demenz schützen. Aber jetzt kommt die Einschränkung. Das trifft nur dann zu, wenn man direkt mit Einsetzen des Östrogenmangels beginnt, also wenn die Menopause einsetzt mit 50 ungefähr und das dann für mindestens 10 Jahre nimmt. Dann kauft man sich natürlich wieder das erhöhte, leicht erhöhte Brustkrebsrisiko ein und so weiter. Das Problem ist, dass es aber auch Studien gibt, die sagen, nee, im Gegenteil, die Frauen haben dann mehr Demenzen. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass es natürlich gerade bei diesen Registerstudien oder so Beobachtungsstudien immer ganz schwierig ist, wirklich genau zu erkennen, haben die Frauen jetzt wirklich mit dem Hormonmangel begonnen, Hormone zu nehmen, haben sie das nicht? Dann kommt es sicherlich auf das Gesamtkollektiv an, gibt es da Frauen mit einem besonderen Risiko? Wir hatten vor 2 Jahren mal auf der Deutschen Menopausegesellschaft die Top-Expertin für das Thema aus Chicago eingeflogen, die einen sensationell guten Vortrag von einer Dreiviertelstunde darüber gehalten hat. Und die Endbotschaft war, und das war so ein bisschen frustrierend, wir wissen es nicht genau. Wahrscheinlich ist es so, dass es bestimmte Risikogruppen gibt, die tatsächlich von einer Hormontherapie profitieren. Diese Risikogruppen können wir aber noch nicht genau definieren. Das ist das Problem dabei. Wovon man definitiv ausgehen kann, dass wenn man, sagen wir mal, 10 Jahre nach der Menopause sagt, oh, ich nehme jetzt mal Hormone, um mich vor Demenz zu schützen, das bringt sicher nichts. Da kann es tatsächlich sein, dass man sogar einen negativen Effekt erzielt. Also es gibt so eine Unterstudie der DHI-Studie, da hat man Frauen über 60 verglichen bezüglich der Entwicklung einer Demenz mit und ohne Hormonen. Da hatten tatsächlich die mit den Hormonen mehr Demenz. Das heißt, Sie sehen, das Thema ist total komplex. Wenn Sie mal sehen, was mit Nervenzellen im Gehirn unter dem Mikroskop passiert, mit und ohne Hormone, dann tendiert man eher so ein bisschen dazu, es muss einen schützenden Effekt geben. Und alleine diese Statistik, dass viel mehr Frauen Demenz kriegen, spricht ja auch so ein bisschen dafür. Und Sie haben vollkommen recht, da ist rausgerechnet das Alter der Frauen. Also wenn Sie die Kohorte der 90-Jährigen nehmen, dann haben da einfach mehr Frauen eine Demenz als Männer. Ich will vorsichtig formulieren, dass ich mir einen Schutzeffekt vorstellen kann, aber da sind wir weit davon entfernt, eine Empfehlung auszusprechen. Das ist ein bisschen ähnlich auch wie mit dem Herz-Kreislauf-Schutz. Auch da gibt es viel, was dafür spricht, dass das nur greift, wenn wir mit der Hormoneinnahme beginnen, wenn die eigenen Hormone weg sind. Also sprich, ich bin 50, ich habe kein Hormon mehr, ich blute nicht mehr und dann sollte ich, wenn ich einen Herz-Kreislauf-Schutz mitnehmen will, dann beginnen. Wie lange diese Pause sein darf, ob die jetzt ein Jahr sein darf oder zwei und ob ich, wenn ich nach 3 Jahren anfange, noch einen Schutz mitnehme, das wissen wir nicht so genau. Und das hängt auch vielleicht damit zusammen, dass manche Frauen noch nach der letzten Blutung immer noch ein bisschen Östrogen haben. Aber was wir definitiv wissen, wenn sie 10 Jahre nach der Menopause mit Hormonen beginnen, nehmen sie keinen Herz-Kreislauf-Schutz mehr mit. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, der Umkehrschluss aus dieser Aussage wird oft fehlinterpretiert. Nämlich, ich sehe immer wieder Frauen, die hatten vor 6, 7 Jahren die Menopause, haben seitdem geschwitzt und kommen jetzt zu mir und sagen, jetzt reicht's mir. Ich will das einfach nicht mehr aushalten. Ich habe gedacht, es hört auf nach 2 Jahren, aber ich schwitze immer noch. Das ist ja total nervig. Können Sie mir Hormone geben? Und dann höre ich oft den Satz, aber meine Frauenärztin hat gesagt, jetzt darf ich keine mehr nehmen. Das stimmt natürlich, das ist nur die halbe Wahrheit. Wenn jetzt diese Frau Hormone nimmt, hört das Schwitzen sofort auf. Einen Knochenschutz wird sie auch dann erreichen. Also wenn die gleiche Frau jetzt kommt, ich habe jetzt eine Osteopenie, das wird ihr immer noch was nützen. Es wird aber, sie nimmt dann keinen Schutz mehr fürs Herz-Kreislauf-System mit. Und es gibt sogar die Überlegung, dass man, wenn dann die Gefäße schon geschädigt sind, dass man dann durch den Beginn einer Hormontherapie ein Herzereignis auslösen kann. Also das Stichwort ist Ruptur, also ein Aufbrechen eines solchen Plaques am Herz-Kranz-System. Also wenn jemand da...
Obwohl wir da ja auch keine wirklich guten
Studien haben. Nee, da haben wir keine guten
Studien. Das waren ja Tierversuche,
haben sie mal erzählt. Ja, es waren Tierversuche und trotzdem wird es immer wieder behauptet, von Frau Eifert haben wir ja gelernt, dass die Statine sogar diese Plaques versiegeln, dann können die nicht so leicht platzen. Ist ja auch ein schöner Effekt der Statine, finde ich. Also man muss so ein bisschen gucken, wie herzkrank ist die Frau. Dann darf ich eben nicht unbedingt mit Hormonen anfangen. Aber es ist auf keinen Fall so, dass ich einer Frau 5 Jahre nach der Menopause nicht doch noch mit einer Hormontherapie beginnen kann. Also das geht, aber ich nehme dann keinen Schutz mehr mit fürs Herz-Kreislauf-System und auch kein Schutz für die Demenz. Ich glaube, das sind Fakten, auf die wir uns relativ gut verlassen können. Und ob wir einen Demenzschutz haben, wenn wir mit 50 nach Aussetzen der Periode anfangen, ist nicht sicher. Es könnte sein, weil es gibt schon ein paar Studien, die in diese Richtung zeigen. Aber es ist nichts, was man definitiv sagen kann.
Nun ist es aber so, die Hormone sind ja nur so ein Teil sozusagen unseres persönlichen Risikos, ne? Also sondern, Sie haben auch schon gesagt, wir müssen schauen, wie sieht es in der Familie aus, so genetische Veranlagung, welche Erkrankungen kommen besonders häufig vor, dann muss ich vielleicht auch mal mich selbst angucken, bin ich übergewichtig, auch das hat zum Beispiel Auswirkungen auf Demenz, ja, mein Lebensstil, mein Übergewicht, also das müssen wir ja auch sagen, ne? Also es ist nicht so, dass alle Frauen, die dann zum Beispiel keine Hormontherapie machen, generell ein größeres Risiko haben, wenn die natürlich schlank, gesund und sportlich sind, haben die ja generell erstmal ein geringes Risiko für bestimmte Erkrankungen.
Ja, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, Frau Simonsen, da bin ich auch ganz froh, dass Sie das ansprechen. Genau so ist es. Also ich habe jetzt jemanden, die ist 50 und hat vielleicht eine Osteopenie, schwitzt, hat ein BMI von 30, hat einen Blutdruck von 140 und sagt was, ich möchte jetzt Hormone, damit das alles weggeht und dann an ihrem Lebensstil gar nichts ändern. Das ist sicher nicht der Weg, ja, sondern wir müssen alle Dinge optimieren und Sie haben völlig recht, ich würde jetzt niemals nur wegen einem dieser Risiken sagen, nehmen Sie unbedingt Hormone, sondern diese Risiken kann man ja an anderen Stellschrauben verändern. Gerade den Bluthochdruck, der wird zum Teil tatsächlich ein bisschen besser mit Hormonen, aber das Beste ist Sport, Kraftsport, haben wir schon gesagt, Ernährungsumstellung und Abnehmen. Also das heißt, auch was das Brustkrebsrisiko anbelangt im Übrigen, das haben wir auch schon oft gesagt, gibt es ja ganz viele Dinge, an denen man was drehen kann. Es ist der Alkohol, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen heute. Alkohol reduzieren macht ganz viel Krebsrisiko. Das sollte man auf jeden Fall tun. Und man muss auch Blutdruck und Blutfette gut einstellen mit Medikamenten. Also es gibt ganz, ganz viel Stellschrauben, an denen man seine Risiken senken kann und Hormone können dann einen kleinen, so sagen wir so, nochmal so ein Sahneklecks obendrauf sein. Aber es ist keineswegs so, dass man sagt, es müssen jetzt alle Frauen das machen.
Und trotzdem finde ich es eben wichtig, dass wir dann den Frauen auch sagen, ne, was jetzt sozusagen an Risiko auf sie zukommt. Weil dann hat man ja auch die Gelegenheit, nochmal umzusteuern und zu gucken, ne, wie ernähre ich mich, wie viel Sport mache ich. Weil wenn wir denken, nee, alles ist schön, ich bin so fit und gesund wie früher und mir wird schon nichts passieren, das tritt ja nicht ein, weil es gibt ja Statistiken, wir Frauen werden zwar älter, aber die letzten 10 Jahre sind wir eben auch oft sehr, sehr krank und dann auch pflegebedürftig.
Ja, das sollten wir versuchen zu vermeiden. Wissen Sie, die Hormongabe kann da vielleicht sogar was machen, aber wir haben dazu keine Studie. Deswegen, ich werde auch manchmal gefragt, auch von Menschen, die jetzt die Hormongabe für alle sehr promoten. Da gibt es ja auch durchaus Strömungen, sage ich mal so, dass ich sage, ja, wir haben dazu keine Daten. Ja, also wir haben keine Daten, dass die Frauen, die dann Hormone nehmen, tatsächlich so viel länger leben. Es ist theoretisch möglich, kann man sich jetzt mal nach allem, was wir auch jetzt besprochen haben, denken. Aber am längsten leben die Frauen, die gesund leben, die sie sich bewegen und die sich anständig ernähren und auf diese Dinge wie Blutdruck und sowas alles achten. Was wir irgendwie vielleicht noch gar nicht so gesagt haben, war, dass natürlich gerade auch diese Erkrankungen, die dann häufiger auftreten, dass man die auch auf dem Bildschirm haben muss. Also zum Beispiel Brustkrebs und Darmkrebs. Also ich motiviere meine Patienten immer massiv, die Vorsorgeuntersuchung wahrzunehmen. Und mein Argument ist immer, das ist ein bisschen ältere Statistik vom RKI, aber die ist immer noch gültig. Jede dritte Frau wird irgendeinen Krebs kriegen in ihrem Leben. Jeder zweite Mann übrigens, also Männer haben häufig Krebs, zumindest das sind die älteren Statistiken. Aber wenn Sie sich anschauen, welche Krebsarten sind das, dann macht bei der Frau fast die Hälfte aller Krebsformen Brust- und Darmkrebs zusammengenommen aus. Brustkrebs ist der traurige Spitzenreiter. Da sind wir so bei, ich glaube, im Moment bei 80.000 pro Jahr. Es könnten auch ein paar mehr sein. Es ändert sich ja immer, die Inzidenz steigt. Darmkrebs sind wir vielleicht, waren wir mal bei 30.000. Das nimmt erfreulicherweise ab, wahrscheinlich wegen der Vorsorge. Egal wie, die beiden Krebse machen fast die Hälfte aus. Und es sind beides Krebsarten, die, wenn sie früh erkannt werden, fast nie wirklich tödlichen Ausgang nehmen. Also früh erkannter Brustkrebs im Stadium 1, und das ist die Hälfte aller Brustkrebsarten in Deutschland, macht laut RKI, hat eine 5-Jahres-Überlebensrate von 101%. Ich liebe diese Statistik. Ich weiß nicht, wie 101 Frauen überleben können, wenn 100 Brustkrebs kriegen, aber die Statistik sagt das. Damit will ich aber nur sagen, wenn der Brustkrebs früh genug erwischt wird, dann muss man natürlich diese Tortur der Behandlung über sich ergehen lassen, was jetzt auch nicht so einfach ist. Aber im Hinblick auf meine Lebenszeit habe ich wahrscheinlich keinen großen Nachteil. Beim Darmkrebs ist es noch extremer, weil wir da eine echte Vorsorge haben. Das heißt nicht nur eine Früherkennung, sondern wenn Polypen bei der Darmspiegelung entdeckt werden, dann kann man die entfernen und aus denen entwickelt sich in vielen Fällen später ein Darmkrebs. Das heißt, ich verhindere das von vornherein. Das heißt, unbedingt diese Untersuchung wahrnehmen, Mammographie-Screening, was ja jetzt erweitert ist bis 75 Jahre, alle 2 Jahre. Und auch bitte die Darmspiegelung, die ab 55 empfohlen wird. Da scheuen sich ganz
alle 10
genau,
Jahre.
Genau, alle 10 Jahre. Ja, und man kann es auch mal früher machen. Und wenn sich da ein Polyp findet, dann wird man die nächste Untersuchung auch früher durchführen lassen. Also das sollte man unbedingt wahrnehmen. Und ich finde, da können wir schon ganz viel für uns tun.
Ich finde ja das Gute bei der Darmspiegelung, dass man da so eine kleine Betäubung kriegt. Man kriegt ja gar nichts so richtig mit.
Ja,
davon. Fand ich jetzt nicht so schlimm.
Das Unangenehme ist eigentlich die Vorbereitung,
das
Abführen.
Das vorher,
das Abführen,
ne?
Ist
dieses Zeug trinken.
Ja,
oh
Gott, oh Gott.
Ja.
Also das wollen wir alle nicht sagen, auch meine Patientin, aber das, da muss man einmal durch. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das macht man vielleicht alle 8 bis 10 Jahre und dann hat man da doch eine hohe Sicherheit.
Und weil wir gerade bei Vorsorgeuntersuchungen sind, die Frauen sollen dann auch regelmäßig noch zum Frauenarzt gehen.
Die Frauen sollen unbedingt regelmäßig zum Frauenarzt gehen. Und ich finde, das ist in dieser Alterskategorie nochmal besonders wichtig, weil das sind ja alles noch Frauen, die nicht gegen den Gebärmutterhalskrebs geimpft sind.
Das ist die HPV-Impfung.
Das ist die HPV-Impfung, ne? Und heute werden ja alle jungen Frauen geimpft, aber die Impfung hat angefangen, vor 20 Jahren ungefähr. Und damit ist ja die Häufigkeit von Gebärmutterhalskrebs drastisch zurückgegangen. Das finde ich, also ich kenne aus meinem persönlichen Umfeld einen traurigen Fall von einer jungen Frau mit 30. Das war, die wurde eben nicht geimpft, weil die Mutter Impfgegnerin war, und dann hat sie mit 30 jetzt die Gebärmutter entfernt bekommen, was ja schon traurig ist, aber sie hat das Gott sei Dank alles gut überstanden. Das ist die gute Nachricht, aber die über 50-Jährigen sind nicht geimpft. Das heißt, das muss man tatsächlich immer noch machen, diesen Krebsabstrich. Dann macht man ja heute, dieses HPV-Virus wird mit untersucht. Wenn man das nicht hat, kann man sich entspannen. Dann wird die Untersuchung nur alle 3 Jahre gemacht inzwischen, also der Abstrich. Aber wenn man HPV-Virus hat, dann muss man auch jährlich hingehen und auch genauer hinschauen. Dann guckt man natürlich auch bei der frauenärztlichen Vorsorge, tastet man auch die Brust ab. Man kann eine Ultraschalluntersuchung in Anspruch nehmen. Das ist eine IGEL-Leistung, kostet aber jetzt nicht die Welt, finde ich sehr sinnvoll, einmal im Jahr. Das ist dann sozusagen neben der Mammographie nochmal on top. Und der Frauenarzt guckt natürlich auch im Bauch noch nach anderen Krebserkrankungen. Also Eierstockkrebs ist allerdings ein bisschen tückisch, weil der wächst manchmal sehr schnell, und die Ultraschalluntersuchung der Eierstöcke ist nicht ganz unumstritten. Ich finde sie sinnvoll, ich mache sie auch, ist auch eine IGEL-Leistung im Rahmen der frauenärztlichen Vorsorge, aber ich würde die auch empfehlen.
Frau Schaudig, zum Schluss dieser Folge wollen wir noch auf ein Symptom gucken, von dem Sie mal gesagt haben, dieses Symptom trifft eigentlich 100% der Frauen. Das ist die vaginale Trockenheit. Lassen Sie uns da noch mal kurz sagen, was da das Problem ist und wie den Frauen geholfen werden kann. Denn da gibt es gute Hilfe.
Da gibt es ganz viel gute Hilfe. Und vor allen Dingen ist es ein aus meiner Sicht immer noch unterschätztes Problem. Mich überrascht immer noch die Tatsache, dass es Frauen gibt, die gar nicht begriffen haben, dass die trockene Scheide und die Schmerzen in dem Bereich was mit dem Östrogenmangel zu tun haben. Der greift bei den meisten Frauen überhaupt erst so 1-2 Jahre nach der letzten Regelblutung oder noch später. Was passiert da? Durch den Mangel an Östrogen schrumpft quasi die Vaginalhaut, auch die Vulvalippen schrumpfen, wird alles kleiner. Also der gesamte Bereich des äußeren und auch inneren Scheidenbereiches wird dünner, die Haut wird dünner, das Unterhautfettgewebe wird weniger. Aber bei der Scheide ist es so, dass die Vaginalhaut ganz dünn wird. Das ist ein sogenanntes Epithel. Epithel ist so die Oberflächenschicht. Die ist bei einer Frau im fruchtbaren Alter ganz dick, also ganz viele Lagen von Epithel. Und in dem Moment, wo der Östrogenmangel greift, wird dieses Epithel ganz dünn. Und jetzt ist das Problem, die Milchsäurebakterien der Scheide ernähren sich aber von abgeschilferten Epithelzellen. Und dann, da ist Glykogen drin, das brauchen die. Und dann, wenn viel Glykogen da ist, dann geht es den Milchsäurebakterien total gut. Ist übrigens sehr schön beschrieben in dem Buch von Frau Dr. Zoin, die Schlüpferakademie. Da kann ich mal ein kleines bisschen Werbung machen an der Stelle. Es hat sie wirklich super gut beschrieben da. Und das heißt, die Milchsäure aber wiederum ist so eine natürliche Barriere für Infektionen. Das heißt, wir haben hier mehrere Ebenen, die man beachten muss. Das eine ist, dass wenn die Vaginalhaut dünn ist, bildet sich weniger Sekret, es bilden sich Entzündungen, und was passiert? Sex tut weh. Es gibt auch Frauen, die sagen auch ohne Sex, dass es irgendwie weh tut und unangenehm ist, auch so im äußeren Bereich der Scheide, also so der Scheideneingang, Mandy Mangler sagt lieber Scheidenausgang, wird dünner, verletzlicher. Viele Frauen haben beim Sex vor allen Dingen beim Eindringen Beschwerden, aber es gibt auch viele, die sagen, nee, das Eindringen geht irgendwie, aber dann während des Verkehrs tut es mir innen weh, oder auch nach dem Verkehr habe ich noch 1-2 Tage Brennen in dem Bereich. Also das hat alles mit dem Östrogenmangel zu tun. So, was kann man tun? Es gibt jede Menge Befeuchtungsmittel, so Hyaluronhaltige sind da, glaube ich, besonders gut. Es gibt auch Mittel, die Milchsäurebakterien enthalten, die Lactobacillen, wobei, wenn kein Östrogen da ist, muss man das auch immer wieder nach geben sozusagen. Der pH sollte idealerweise 4 sein, das ist relativ sauer. Und bei Frauen, die sich gar nicht behandeln, ist der meistens über 5, also in Richtung basischen Bereich. Dieser saure pH schützt vor Entzündungen und Infektionen, die dann wiederum natürlich auch unangenehm sind, wehtun, jucken, brennen und so weiter. Und wir kriegen auch mehr Harnwegsinfekte. Das hat auch was damit zu tun, dass die Harnröhre sich verkürzt durch den Östrogenmangel und die Aufstiegspforte für Keime kürzer wird. Ich habe gerade schon gesagt, mit Hyaluron werden sie dagegen nicht so richtig was erreichen. Das heißt, wir haben dann die Domäne eine Östrogentherapie, da nehmen wir meistens nicht das Östradiol, das ist das, was systemisch wirkt, sondern Östriol. Im Beipackzettel stehen furchtbare Sachen drin, Thrombose, Brustkrebs und so weiter. Das muss man leider ignorieren, denn diese lokale Gabe macht nach allem, was wir wissen, kein systemisches Risiko. Gibt es auch mittlerweile eine ganze Reihe von Daten. Das heißt, wir haben kein Risiko für Thrombose oder Brustkrebs und was auch immer da noch alles drinsteht. Das muss man zweimal die Woche machen. Am Anfang macht man es mal für 2 Wochen täglich. Und dann verschwinden diese Symptome wirklich in den meisten Fällen gut. Es gibt verschiedene Dosierungen davon, verschiedene Applikationsformen, also Cremes, Gele, Suppositorien, Tabletten. Muss man ausprobieren, was passt, aber man kann was dagegen machen. Wichtig ist, das ist keine Kur wie eine Pilzkur, sondern das ist was man tatsächlich als Dauertherapie langfristig macht. Zumindest solange man sexuell aktiv sein will. Aber es gibt auch viele Frauen, die danach noch sagen, ach, fühle mich wohler damit.
Ja, aber ich meine, Blasenentzündung und so ist ja auch nicht lustig. Also es geht ja nicht nur um den Sex, also es geht ja auch darum, wenn es einem wehtut und wenn man ständig Blasenentzündung hat. Würde ich das dann
unbedingt,
auch nehmen.
Unbedingt muss man machen und finde ich auch. Und das hilft tatsächlich, da gibt es auch Studien zu, dass diese lokale Östrogengabe hilft.
Und es hilft sogar auch bei Inkontinenz, die ja dann leider mit zunehmendem Alter auch ein Problem
wird. Das ist mir total wichtig, dass Sie das ansprechen, die Inkontinenz. Das ist so ein Thema. Also was wir wissen, ist, dass es gegen die Dranginkontinenz hilft, lokale Östrogengabe. Das wissen wir. Was ist die Dranginkontinenz? Die Dranginkontinenz ist, es gibt auch das Wort imperativer Harndrang. Das heißt, man hat das Gefühl, ich muss jetzt sofort aufs Klo und wenn man das nicht schafft schnell genug, gehen schon ein paar Tröpfchen ab. Davon zu trennen ist die Stressinkontinenz. Das ist die entsteht bei, wenn der Druck im Bauchraum sich erhöht kurzfristig. Wann passiert das? Beim Niesen, Lachen, Husten, Pressen, Hüpfen. Also übrigens ist Trampolinspringen für unseren Beckenboden gar nicht so gut. Hab ich auch gelernt von Frau Liesner. Und da muss man gucken. Also die Stressinkontinenz ist ein anderes Thema. Gegen die Stressinkontinenz wird die lokale Östrogengabe nichts helfen, weil das ist ein mechanisches Problem. Beckenboden ist zu schwach, viele Geburten, auch Adipositas, also Fettleibigkeit. Da drückt es alles auf den Beckenboden und die Blase knickt so ein bisschen ab und macht diese Stressinkontinenz. Die Dranginkontinenz ist wirklich auch pathophysiologisch, also so wie das entsteht, andere Geschichte, die ist klar auch östrogenabhängig. Jetzt ist aber was anderes, dass ich immer wieder höre, Hormontherapie macht Inkontinenz. Da zucke ich immer so ein bisschen zusammen. Woher kommt dieser Satz? In der WHI-Studie, das ist diese berühmte Studie, wo die Frauen hochdosiertes Stutenurin mit dem Gestagen bekommen haben, war es tatsächlich so, dass die Frauen mit den Hormonen etwas mehr Inkontinenz hatten. Man hat da nicht so genau getrennt. Es war vor allen Dingen die Stressinkontinenz. Das war jetzt nicht dramatisch erhöht, aber es war ein bisschen erhöht. Und da muss man sich überlegen, die Frauen waren schon relativ alt bei Einschluss in die Studie, im Mittel 63. Und möglicherweise kam diese Stressinkontinenz zum Beispiel dadurch, dass das Östrogen den Beckenboden weicher macht, was ja eigentlich ganz schön ist, aber dann dazu führt, dass es stärker nach unten sinkt. Aus meiner Sicht ist das ein extrem seltenes Phänomen. Also ich habe noch nie eine Frau gehabt, die gesagt hat, seit ich Hormone nehme, habe ich eine Inkontinenz. Das ist mir wirklich eine wichtige Message, weil es war sogar mal ein Fernsehbeitrag. Ich glaube, es war in der Frauensauna. Okay. Ich sage es jetzt einfach mal, weil da bin ich zusammengezuckt, weil da sagt die beratende Ärztin zu der Patientin bei der Beratung, Hormone machen Thrombosen und können auch inkontinent machen. Dann sagt die Patientin, nee, das will ich auf keinen Fall. Ja, das verstehe ich. Aber das klang so ein bisschen wie, also wenn Sie Hormone nehmen, haben Sie ein hohes Risiko. Nee, das höchste Risiko für eine Stressinkontinenz sind viele Geburten und Übergewicht. Und man kann auch mit Beckenbodentraining, gezielten Übungen, aber auch, es gibt mittlerweile so Elektrostimulation, gibt es alles Mögliche, kann man dagegen arbeiten. Also auf keinen Fall sollte die Angst von einer Inkontinenz Frauen davon abhalten, Hormone zu nehmen. Das ist mir echt eine wichtige Botschaft.
Aber jedenfalls gegen die Dranginkontinenz bringt es was, wenn wir Östriol, Zäpfchen oder
ja, Kramen und zwar mehr die lokale Therapie. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel systemische Hormone nimmt, ich sag's jetzt mal Gel und ein Gestagen, kann es sein, dass der Effekt nicht ausreicht. Das ist wieder eine Frage der Dosis. Dann muss man zusätzlich lokal was nehmen. Und da bin ich auch völlig hemmungslos bei meinen Patienten. Wir gucken auf beides. Es gibt auch welche, die mit der systemischen Therapie gut klarkommen. Die sagen, nee, alles schick da unten, Scheide wieder schön feucht, habe keine Beschwerden vom Verkehr. Das ist super, aber es sind nicht alle Frauen.
Und man darf, auch wichtige Botschaft, dieses Östriol auch wirklich sehr lange nehmen. Ja. Also auch wenn man schon älter ist.
Das kann man nehmen, bis man 100 ist.
Da gibt es keine Grenze. Okay. Und auch Brustkrebs.
Ja, da soll man vielleicht die Dosis nicht ganz so hoch nehmen, kann man nehmen. Und dann gibt es ja auch noch DHEA-Vaginal. Das DHEA-Vaginal wird lokal verstoffwechselt in Östrogen und Testosteron. Und bei den Frauen, die mit Östriol irgendwie nicht klarkommen, geben wir das. Wir geben es auch ganz gern bei Frauen, die nach Brustkrebs Aromatasehemmer nehmen, weil die Aromatasehemmung bewirkt, dass es nicht in Östrogen verstoffwechselt wird, sondern nur in Testosteron und das scheint lokal ganz gut zu wirken. Also wir haben da so verschiedene Optionen, ist leider keine Kassenleistung und nicht ganz billig.
Frau Schaudig, wir haben ein bisschen wieder überzogen, aber das Thema ist uns beiden wichtig. Wir haben heute gefragt, auf was muss ich mich in der Postmenopause einstellen? Welche Gesundheitsrisiken muss ich im Blick behalten? Für mich eine wirklich wichtige Folge, weil die Informationen auch einfach so wichtig sind, damit wir gesund alt werden. Frau Schaudig, danke auch diesmal wieder für das aufschlussreiche und sehr unterhaltsame Gespräch.
Ja, vielen Dank, Frau Simonsen.
Dankeschön, tschüss. Das waren diesmal wieder viele, viele Informationen. Den Podcast zum Nachlesen findet ihr, ihr wisst das schon, auf der Seite des MDR. Den Link packen wir wie immer in die Shownotes. Und das Thema Postmenopause und die Frage, wie kann ich in dieser Zeit gut für mich sorgen, ist natürlich auch Thema in unserem gemeinsamen Buch, was jetzt im Sommer erschienen ist. Hot Stuff, Wechseljahre Wissen to go, das ist der Titel. In der kommenden Folge, da haben wir Dr. Astrid Neu-Lobkowitsch zu Gast. Sie ist ausgewiesene Expertin für ADHS und hat sich auf das Thema ADHS bei Erwachsenen und vor allem bei Frauen spezialisiert. Dr. Astrid Neu-Lobkowitsch hat da bereits viele Bücher zu diesem Thema geschrieben und wir freuen uns, dass sie bei uns hier viele Fragen beantworten wird. Und natürlich geht es auch darum, welchen Einfluss unsere Hormone und eben dann unsere Wechseljahre auf das ADHS haben. Empfehlt uns auch gern weiter an eure Schwestern, Freundinnen, Kolleginnen, Partnerinnen und Partner. Für Feedback und Fragen erreicht ihr uns übrigens unter hormongesteuert@mdraktuell.de. Hormongesteuert hört ihr kostenfrei in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Hormongesteuert, der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.